Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen.
Guten Tag.
Da sind wir mal wieder an einem sehr kalten Wintertag. Übrigens, heute ist der 24.01.2026 und in 11 Monaten ist Heiligabend.
Ich wollte eben sagen, ist heute irgendwas Besonderes?
Nee, aber in 11 Monaten.
Ja, vor allem, das geht jetzt viel schneller als gedacht.
Ja. Zeit rennt.
Elf ist nicht viel.
Ja, 11 Monate. Ratzfatz.
Ja. Ja. Wo du gerade kalt gesagt hast, also bei uns scheint eben sehr schön die Sonne vom Himmel.
Ja.
Wir hatten ja eigentlich für die Region Schnee- und Eiswarnung, aber da hat sich nichts irgendwie bewahrheitet. Null.
Wir hatten ganz im Westen von Niedersachsen ein bisschen Eisregen. Das sollte eigentlich auch zu uns runterkommen. In den Südwesten hat sich allerdings Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Gestern hatten wir ein paar Eisregenstellen, aber auch nur partiell. Und das ist ja auch das Tückische, wenn man wirklich nur auf ein paar Straßenabschnitten auf einmal Eisregen hat und vielleicht nicht so der vorausschauendste Autofahrer ist, dann kann es da zu Problemen kommen.
Ja. Also bei uns, der Firmenparkplatz war auch böse vereist, ja.
Ja. Und bei Eisregen, ja, das ist schon sehr gefährlich. Da kann man noch so erfahren sein und noch so wintererprobt sein. Das kann doch zu bösen Überraschungen führen. Das ist wohl wahr.
Ja. Auf dem Weg zum Autobahn habe ich mich nicht gewundert, aber das war halt ein paar Minuten später als normalerweise. Da kam mir der Winterdienst noch entgegen, der schön Salz gestreut hat. Und ist so, ne, bei den Temperaturen ist ja alles okay. Und Autobahn war auch null Problem. Ja, nur wie ich dann, wie gesagt, bei uns auf dem Firmenparkplatz gefahren bin, habe ich auch gedacht, oh, gut, dass es nicht bei uns so war. Ja,
ja. Ja.
Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Straßenmeisterei. Hat gut funktioniert anscheinend.
Ja, also im Großen und Ganzen hat das bei uns im Großraum auch sehr gut funktioniert. Also da haben sie doch noch mal ein bisschen was am Management geändert, würde ich sagen. Im letzten Jahr hatten wir ja auch teilweise Probleme bei uns mit der Versorgung, mit der Winterdienstversorgung. Und mittlerweile haben sie das verbessert, jedenfalls gefühlt verbessert. Es gab da auch noch mal eine große Pressemitteilung vom Landkreis, dass dementsprechend da noch mal organisatorisch und von der Koordination einiges verändert worden ist. Maschinentechnisch haben die kein Problem, personaltechnisch haben die ein Problem.
Ja, Personal hast du ja momentan überall ein Problem. Ja. Das ist auch das, was ich ja bei meinem Arbeitgeber nicht verstehe, mit dem wir knallhart halt dieses Zurück ins Büro halt durchzieht.
Mhm.
Es haben ja schon ein paar Leute gekündigt, die halt relativ schnell auch, oder die halt sowieso schon am Suchen waren.
Mhm.
Ja, aber die halt jetzt auf jeden Fall dann, wie gesagt, gekündigt haben. Und mein Arbeitgeber kann sich es eigentlich nicht unbedingt erlauben, ja, die Leute zu verlieren. Beziehungsweise es wird halt schwierig, gerade auch unter der Prämisse null mobiles Arbeiten halt dann entsprechend halt auch jetzt aktuell Leute zu finden. Dennis sieht es eigentlich noch ganz entspannt.
Ja, denn
wie gesagt, wir haben keine Größe, wo du sagst, okay, ein, zwei Leute kannst du easy wegstecken, weil wir sind hier eh sowieso zu viele Leute in der aktuellen Marktsituation. Nö, bei uns wird im Prinzip jede Hand gebraucht. Von daher finde ich das schon ein bisschen befremdlich, dass man das so easy nimmt. Ja.
Denn scheinen die Probleme vielleicht noch nicht spürbar groß genug zu sein.
Oh, die sind
doch
groß.
Okay.
Ja, klar.
Oh.
Wir bleiben ja auch nicht ruhig. Wir sagen das ja schon, weil wenn du dann so Aussagen hörst, dann macht bitte mal einen Plan, wie ihr die Aufgaben von X und Y halt verteilen wollt innerhalb der Gruppe, wer da was übernimmt, ja, und spielt mir das mal zügig zu, ja. Freunde, das sind eigentlich Aufgaben, die du als Chef machen müsstest, ja. Klar, die Gruppe weiß besser, wer welche Aufgaben wie gemacht hat, ja, und wie die Abläufe sind. Aber den Überblick sollte da eigentlich der Chef. Aber egal. Was will ich mich da hier beschweren? Ich weiß ja auch, dass der ein oder andere da den Podcast hört. Also.
Naja, wir halten es ja anonym. Von daher kann das ja die Hörer werden es nicht identifizieren.
Ja, wie gesagt, wir haben ja keine Größe. Wir sind ja keine BASF.
Naja.
Von der Größe her. Also das, wie gesagt, wer mich da also jetzt nicht von generell von unseren Hörern, sondern wie gesagt von meiner Arbeitsstelle halt. Da weiß man so, wie gesagt, sowieso, da wird es auch gehört von ein, zwei Leuten, da ist dann, aber von daher, ja, es ist halt wie es ist.
Ja.
Ich rede ja in der Firma genauso, ja. Also da kommuniziere ich ja entsprechend. Also es ist nichts Neues, was ich jetzt hier gerade gesagt habe.
Ja.
Da wird teilweise auch nochmal, je nachdem, mit wem man spricht, auch nochmal ein bisschen hitziger, aber das ist ja auch so okay. Das ist ja auch das Schöne daran. Man kann mit den Leuten ja auch reden. Da kann man ja auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Mhm. Das wird ja auch eingefordert, ja, dass man da entsprechend auch oft kommuniziert. Nur wie gesagt, dass dann halt relativ oder das so easy genommen wird, das ist halt keine Ahnung, ob da noch irgendein Masterplan hinten dran steht.
Ja.
Man weiß es ja nicht, aber.
Vielleicht steht da was Größeres oben drüber, was du noch gar nicht weißt. Man weiß es ja nicht. Lass dich überraschen. Das hat ja, Rudi so Carrell schon gesagt, ja. Überraschungen am laufenden Band, ja.
Die einzige Überraschung, die jetzt nochmal kam, weil, wie gesagt, ich habe ja das Gespräch schon nochmal gesucht, ist, es wird sich langfristig daran nichts ändern, dass halt kein mobiles Arbeiten mehr möglich ist.
Ja,
kurzfristig nichts dran ändern. So, ja. Und langfristig, wir sollten nicht mit rechnen, dass es jetzt nochmal kommt. Und ich so, okay, das bedeutet gleich mal für mindestens 3 bis 4 andere Kollegen, dass sie gezielt jetzt anfangen zu suchen.
Ja. Ja.
Und ich, ja.
Naja.
Wie gesagt, das ist bei uns, gerade die Kollegen und Kolleginnen im Marketing, komm, hör auf.
Aber wo wir gerade bei Rudi Carrell waren, lass uns doch über das popkulturelle Thema der Woche sprechen. Was hältst du persönlich davon, dass die Gebrüder Kaulitz das übernehmen? Möchtest du dich da nicht zu äußern?
Nein, ich halte davon nichts.
Ach, du hältst davon nichts. Okay, ich war am Anfang sehr irritiert, muss ich zugeben. Und am Anfang hatte ich doch eine sehr ablehnende Meinung dazu. Und dann habe ich erst mal überlegt, der Plan ist ja recht offensichtlich vom ZDF. Also vermute ich, sie möchten eine jüngere Zielgruppe gewinnen. Also nicht unsere Generation wahrscheinlich, die mit den Kollegen wenig halt anfangen können. Eltern, ne? Ja, also, und ob der Plan aufgeht, das wissen wir ja eigentlich erst, wenn die beiden Spieler auf dem Feld stehen, um das mal in einer Fußballsprache auszudrücken. Und ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, lass sie doch erstmal eine Sendung machen. Es soll ja auch erstmal nur eine Sendung sein.
Ja, ne?
Und mal gucken, was sie abliefern.
Ich hoffe, dass sie auch die Möglichkeit in die Hand bekommen, das Format so zu gestalten, wie sie es gerne möchten.
Mhm.
Und nicht, wie sich irgendein Intendant das für die Wunschgruppe oder Zielgruppe halt vorstellt.
Ja.
Wie gesagt, ich halte nichts davon, weil ich generell ein großer Fan früher war von der Sendung an sich.
Ja.
Auch von im Prinzip allen, die die Sendung quasi gemacht haben oder vorne halt standen. Auch Gottschalk, wie gesagt, wie die letzten Episoden waren, ein ganz anderes Thema. Ich finde es halt schade, dass sie, da haben wir ja schon gesprochen in der Vergangenheit drüber. Ich finde halt schade, dass die letzten Sendungen jetzt nicht so die Highlights waren, die man sich erhofft hat. Dass gerade so die Verabschiedung auch von Gottschalk oder so und so die quasi die letzte Sendung und dass das alles nicht ganz so auf dem Niveau funktioniert hat, ja, wie ich mir das für die Sendung an sich vorgestellt hätte oder gewünscht hätte. Ich kann mir das, wie du es auch schon gesagt hast, bei den zwei nicht ganz so vorstellen, gerade halt mit der Sendung, wie man es bis zum Schluss gemacht hat. Da wüsste ich jetzt nicht, was mit den Zweien funktionieren soll. Deswegen halte ich prinzipiell nichts davon, das halt mit den Zweien zu machen. Ich wüsste auch jetzt allerdings ehrlich gesagt auch nicht irgendjemand anders.
Das ist das große Problem. Das ist das große Problem.
Wüsste ich nicht, wer das, wie gesagt, in diesem alten Konzept halt machen sollte.
Ja.
Wenn das jetzt was wirklich Frisches ist, ja, was dann eventuell auch wirklich oder hoffentlich dann gut funktioniert, okay. Aber gerade in dem alten oder bisherigen, nicht alt, aber in dem bisherigen Format, dann einfach nur mit den Zweien, weiß ich nicht, inwieweit das wirklich gut funktionieren kann.
Ich habe ja die Befürchtung, dass Sie die Sendung so gestalten, dass eine ältere Zielgruppe wenig mit der Sendung anfangen kann. Das ist meine Befürchtung. Es wäre natürlich schön, wenn Sie einen Weg finden würden, wo Sie die junge und die ältere Zielgruppe miteinander vereinen können, dieses sogenannte Lagerfeuergefühl wieder schaffen würden, wie es früher einmal war. Aber das ist halt meine Befürchtung, dass das halt nicht klappt. Dieses digitale oder dieses Lagerfeuer, wie Wetten, das ja früher einmal war, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und die, ich weiß es nicht. Ich kann mit den beiden nicht viel anfangen.
Ja, du hast doch schon mal allein das Problem, dass die Zielgruppe, die sie wahrscheinlich im Auge haben, alleine von der Art und Weise, wie sie ihre Inhalte konsumieren, erstens kaum lineares Fernsehen verfolgen und B, ein Format wie ursprünglich Wetten, das viel zu lange ist.
Mhm.
Und auch von den, also selbst wenn du sagst, okay, das sind aber 10 verschiedene Wetten, die da laufen und du hast die Nummer oder die Gäste zwischendrin noch und das ist aber trotzdem eigentlich für das, wie heute das Konsumverhalten ist von Medien, von jungen Leuten, ist das kein Konzept, was funktionieren kann.
Ja, das ist das
Problem. Nicht in dem Umfang, wie man sich das erhofft. Und da weiß ich halt nicht, wie willst du eine 2-Stunden-Sendung so aufbereiten?
Das sind ja teilweise mehr als 2 Stunden. Ne?
Aber wie gesagt, wie willst du ein 2-Stunden-Format so aufbereiten, dass die heutige Jugend, die eigentlich vermehrt auf
Streaming-Diensten,
kurz bis mittel langen Content halt irgendwie konsumiert, wie soll das funktionieren?
Das ist richtig, ja. Ich glaube, die erste Sendung wird sehr viel Fanbase von den beiden mitbringen. Die werden sich das auf jeden Fall angucken. Die haben eine große Fanbase. Das darf man halt nicht unterschätzen. Sie operieren halt in einer Altersgruppe, wo wir wahrscheinlich nicht mehr so unterwegs sind.
Ja, obwohl, die zwei sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also das
36, ist, ne?
Ja.
Das ist ja auch nicht mehr.
Das ist jetzt keine Teenie-Boyband mehr, ja.
Naja, aber sie adressieren deutlich eine deutlich jüngere Zielgruppe.
Ja, klar, du hast da keine 50 plus als.
So ist es, genau. Und ich konnte mit der Musik auch jetzt nicht viel anfangen und das ist ja auch alles okay. Und auch mit der Netflix-Geschichte, sie da gemacht haben.
Aber wo du es gerade ansprichst, also Musik war auch nicht so meins. Ich fand teilweise wesentlich interessanter die Auftritte von ihnen, also von den Zweien oder halt auch von der Band, die Interviews und das Drumherum teilweise interessanter als jetzt die Musik beziehungsweise die Seite oder so, wenn du mal was gesehen hast.
Ja, und was ich da so gesehen habe manchmal, das hat mich dann auch ein bisschen irritiert. Sie haben doch dann schon einen sehr dekadenten Lebensstil und das muss ich jetzt auch nicht so unbedingt mitverfolgen. Das habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ehrlicherweise, ne? Ist nicht so meins. Das nach außen getragene Luxusleben, weiß ich nicht. Ich sag immer, wahrer Luxus, der wird still gelebt und nicht plakativ nach außen. So sehe ich das. Aber okay. Jeder so, wie er mag. Also von daher habe ich meine Einstellung ein wenig verändert. Ich sage mal, lasst sie erstmal auftreten. Wir können die Entscheidung sowieso nicht verändern. Diese Entscheidung steht fest. Die werden am Anfang Dezember diese Sendung abhalten. Was ich dann immer sehr schade finde, dass man halt wirklich, das geht logischerweise organisatorisch nicht, mir ist das schon bewusst, dass man halt nicht bestimmen kann, für was die Gebühren eingesetzt werden. Wir müssen die Gebühren bezahlen, egal was da ZDF mitmacht oder nicht mitmacht.
Da geht es ja nicht zwangsläufig um Inhalte, sondern um das Thema Grundversorgung und Sicherstellung.
Nee, aber das wird davon ja auch bezahlt, die Sendung.
Ja klar, das wird davon bezahlt, genauso wie der ZDF-Fernsehgarten davon bezahlt wird. Ja, dann
kann ich
auch nicht anfangen.
Aber da sind wir in einer ganz anderen Preiskategorie unterwegs. Eine Wetten-das-Sendung ist quasi eines der teuersten Veranstaltungen, die das ZDF so auf der Preisliste hat. Egal, ob das jetzt Thomas Gottschalk ist oder Frank Elstner gewesen ist, spielt keine Rolle. Das ist wahnsinnig preisintensiv.
Aber davon mal abgesehen, ich wünsche den Zweien für die Sendung auf jeden Fall alles Gute.
Ich werde auch aus Neugierde reinschauen.
Ich hoffe, es funktioniert. Also das glaube ich jetzt eher weniger. Ich hoffe, dass auf TikTok, Instagram oder von mir aus auch auf Facebook, keine Ahnung, ein paar Clips dann kommen, die man sich angucken kann, die dann vernünftig sind und nicht nur irgendwelche negativen Highlights dann darstellen. Ob ich das Ding live gucke, bezweifle ich dann doch eher.
Ich werde auf jeden Fall den Opener mir anschauen und dann sieht man ja auch schon so ungefähr, wo die Richtung hingeht. Man merkt ja schon ungefähr, denke ich, nach den ersten 10, 15 Minuten, wie sich das Ganze anlässt, was sie für eine Ansprache haben etc. Das wird man schon merken. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal antun. Schauen wir mal.
Ja. Also ich wünsche alles Gute und dann sehen wir mal, was daraus wird.
Zum Beispiel Frank Elstner hat sich extrem positiv dazu geäußert, was mich positiv überrascht hat, dass er mit 80, also schon über 80 Jahren, noch so eine moderne Denkweise hat und das sehr positiv gewertet hat oder bewertet hat. Das hat mich positiv überrascht, was der Frank Elstner dazu gesagt hat. Hut ab. Ja.
Also der Frank Elstner war schon immer eigentlich gut informiert und am Puls der Zeit.
Ja.
Ansonsten halten von den Formaten, die er gemacht hat, was man will. Wetten, das war mit eins der erfolgreichsten Formate, die er halt entwickelt hat.
Ja, ja.
Der Junge ist auch heute noch, ist heute auch noch informiert, ja. Der weiß nicht bis ins kleinste Detail, ja. Was wahrscheinlich so die Jugend heute.
Okay, aber das Big Picture hat er im Blick sozusagen.
Das Große und Ganze.
Ja.
Auch wenn man mal guckt, hell klingt jetzt wieder so blöd. Aber wenn du mal heute irgendwo auch nochmal im Interview siehst, und das ist ja doch recht rar geworden, zumindest mal habe ich den Eindruck, kommt da auch vernünftig was raus, ja, wenn du dich mit ihm unterhältst. Und ja.
Ja, und das hat mich positiv überrascht. Es gibt andere Leute, die in dem Alter nicht mehr so modern denken und nicht mehr so am Puls der Zeit sind. Ja. So ist es. Gut, schauen wir mal.
Aber genug dazu.
Ja, aber das ist so ein popkulturelles Thema, da konnte man ja gar nicht drum rumkommen diese Woche. Das kam ja jeder, der hat sich da ja zu geäußert. Jeder, der in irgendeiner Weise eine Meinung hat, der musste sich auch dazu abgeben.
Ja, wobei das die zwei polarisieren auch schon.
Im Positiven als auch im Negativen, ja.
Ja, dann okay. Ich lasse jetzt Heidi mal raus.
Ja, mein Gott. Es sind nur 16 Jahre Altersunterschied. So viel ist das jetzt auch nicht.
Darauf wollte ich noch nicht mal hin.
Okay.
Also auf den Altersunterschied, das ist mir vollkommen Schnurzpiepe, egal in welche Richtung.
Ja.
Wie gesagt, bei Männern ist es vollkommen okay, wenn die Frauen jünger sind. Da ist es jetzt mal andersrum. Das war damals ein Riesenthema. Mittlerweile ist es ja auch etwas im Sande verlaufen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie halt zur Sendung noch ein Thema wird.
Ach, dass sie
oder
denn
dass
noch...
Das über, oder dass das überschattet wird durch Heidi oder ihre Tochter oder so, ja. Dass, wie gesagt, die zwei ihr Ding machen können. Aber wie gesagt, eigentlich genug drüber gesprochen.
Ja, gut. Egal. Wir werden sehen. Dezember ist ja bald. Schauen wir mal.
Ja, Countdown läuft sozusagen.
So ist es. Und ich glaube schon, dass sie da nochmal so ein bisschen Aufsehen auf die Sendung lenken können. Und die Frage ist halt, wie gut können sie das umsetzen? Schauen wir mal. Anyway. Wir werden auch sehen, was Apple am 27. bis zum 29. Januar umsetzen wird. Das ist wirklich auch sehr ungewöhnlich, weil es ist relativ lange, dieses Event. Weil Apple lädt nämlich ein zur Apple Experience nach Los Angeles. Da fragt man sich natürlich, was wird uns da gezeigt? Abgesehen von der Creator Suite oder vom Creator Studio, was ja wohl dort vorgestellt werden soll. Aber dafür brauchen wir ja keine 3 Tage. Das kann man ja innerhalb von 20 Minuten abwickeln, das Ganze, was das Paket beinhaltet. Und es wird ja auch gemunkelt, dass auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, es wird zumindest gemunkelt, dass da die MacBook Pros vorgestellt werden oder die nächste Generation, nicht die nächste Generation, sondern die komplette Produktpalette, also die Pro und die Max Chips, M5 und M5 Max, jeweils. Also die Pro und die Max-Chips, weil die normalen M5 gibt es ja schon. Aber dafür brauche ich auch keine 3 Tage. Mal sehen, was Apple da noch zeigen wird. Und ich glaube, das wird so ein, oder was heißt nicht ich glaube, sondern es steht ja auch schon fest, dass da so ein paar Content-Creator eingeladen werden, Influencer und das Übliche. Und dass da drumherum vielleicht auch noch ein paar Kurse stattfinden werden. Das war jedenfalls in der Gerüchteküche. Also so ein gemischtes Event. Produktvorstellung, Kurse etc. Das wurde so in der Gerüchteküche gekocht. Schauen wir mal. Ich hoffe ja, da wird... Ja, bitte? Erzähl ruhig, erzähl.
Also ich hoffe, dass da vielleicht dann doch ein bisschen mehr an Hardware kommt.
Mac Studio sollte eigentlich im Sommer kommen, im Frühjahr kommen. Also das ist ein bisschen früh, angeblich laut der Gerüchteküche. Vielleicht ein Display, ja. Das wäre interessant. Ne? Zum Beispiel.
Ja, ich würde mir trotzdem noch ein bisschen mehr hoffen. Wie gesagt, Studio, Pro, ja, je nachdem.
Ja.
Dass da ein bisschen was kommt. Selbst wenn du sagst, okay, es kommt erst irgendwie März oder so, wirklich, oder April ja. im Handel, dass halt jetzt vielleicht mal was gezeigt wird bei der Gelegenheit. Aber, ja.
Ja, also bei 3 Tagen erwartet man ja schon einiges, ne? Würde ich sagen.
Ja, vor allem, wie gesagt, die ja, was willst du sagen? Die Hoffnung oder die Erwartung, ja, im Prinzip. Ja, es wäre an der Zeit, ja, dass da mal ein bisschen was kommt, ja. Klar, wir sind außerhalb des normalen Zykluses. Die Gerüchte sagen eigentlich auch erst andere Termine, aber das wäre jetzt wirklich die Möglichkeit, dass man da mal.
Ja, ich meine, unter Apple Experience kann man sich ja viel vorstellen. Das kann ja so ziemlich alles sein. Wie gesagt, am nahesten liegt es natürlich, dass sie irgendwas rund um diese Creator-Studio-Geschichte machen und dass sie da was vorstellen. Bloß dafür brauche ich keine 3 Tage. Das kann ich an einem gemütlichen Nachmittag abarbeiten, aber nicht innerhalb von 3 Tagen.
Ja, die Frage ist ja, sind es dann auch wirklich 3 Tage, in denen du halt irgendwie öffentlich oder an denen sie jeweils irgendwie was vorstellen, was dann halt auch irgendwie
ja, klar.
kommt? Oder hast du einen Tag, ja, und dann hast du halt 2 Tage nochmal für deine Creators dann irgendwas, ja, wo dir nochmal Hands-on-Schulungen
ja, meine ich ja,
ein Paket halt mitgibst, ja, das ist halt die Frage.
Die WWDC ist ja auch mehr als diese eine Keynote, die wir öffentlich sehen. Genau. Das ist ja nur eine ganz andere Geschichte. Das ist klar. Und so ähnlich könnte es da auch sein in Form von irgendwelchen Side-Quests, hätte ich bald gesagt, Seitenveranstaltungen oder was weiß ich, Fotowalks oder keine Ahnung, was man da alles machen kann. You name it. Ich meine, letztendlich könnten sie auch was vorstellen in Richtung Gemini-Implementierung, dass da irgendwas gezeigt wird. Weiß ich nicht, ob das vielleicht der richtige Rahmen wäre. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, Experience, das kann sehr viel sein, ne? Schauen wir mal. Ich würde mir am meisten wünschen, die zeigen da was Neues in Richtung Display. Das wäre nämlich bei mir das Nächste, was eigentlich auf meiner großen Wunschliste steht. Und wenn das preislich zu hoch wird, dann werde ich das ganz schnell von meiner Wunschliste wieder streichen. Aber man hat dann irgendwo eine Gewissheit, so nach dem Motto, naja, sie haben jetzt das vorgestellt, was bei mir out of order ist und ich kann es von meiner Liste streichen. Ne? Das wäre ja auch mal eine Idee, wenn man einfach mal weiß, wo die Reise hingeht. Oder man kann sich nach einem gebrauchten Studio-Display umsehen. Ne? Ja, wäre ja auch eine Option. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen. Wir werden berichten. So, und es gibt noch ein kleines Follow-up-Thema, weil, naja, okay, so klein wird es wahrscheinlich gar nicht sein, das Thema. Für Apple könnte das ganz große Konsequenzen haben, was man so rausliest. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen, das war, glaube ich, noch im letzten Jahr, haben wir über einen Hack gesprochen. Da sind größere Mengen Daten abgeflossen. Das war bei der Firma Luxshare. Da war noch gar nicht so genau klar, wie groß der Umfang ist der Daten. Zumindest ist das noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, wie umfangreich das Ganze ist. Mittlerweile gibt es da ein Bekennerschreiben, wie man so schön sagt, von der Hackergruppe Ramson Hub. Die haben nämlich Bestätigungsmaterial geliefert oder Beweismaterial geliefert, dass sie dementsprechend im Besitz der Daten sind. Es handelt sich ja um 1 Terabyte Daten und das ist schon mal ordentlich, wenn man bedenkt, dass da auch viele Daten dabei sind, die an sich nur eine relativ kleine Datenmenge an sich haben. Es sind aber auch natürlich große Dateien dabei, 3D-Modelle etc., aber das ist halt so eine gemischte Datentüte. Weil es sind auch Ablaufpläne dabei, Organisationsdateien dabei, Logistikpläne, Koordinationspläne, Logistikabläufe zwischen Apple und zwischen Luxshare. Also wirklich ein sehr schön gemischtes Datenpaket, wo man sehr viel Informationen rausziehen kann. Apple hat sich dazu noch nicht geäußert, Luxshare hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Aber wie gesagt, die Hackergruppe und wie gesagt, die haben auch dementsprechendes Beweismaterial geliefert, dass sie diese wohl sehr delikaten Dateien haben. Tja, interessant.
Interessant schon, aber.
Naja, ich meine, da könnten ja auch.
Ohne genau zu wissen, was halt.
Ja. Zukünftige Produkte drinstecken, also 3D-Dateien von zukünftigen Produkten etc. Also da, man müsste halt wirklich mal schauen, wie delikat und aussagekräftig
genau,
das ist.
Ohne zu wissen, was da genau in diesem Paket drin ist, ist es halt schwierig zu sagen, ja.
Ne? Also ich würde da gern mal reinschauen, es schon, klingt schon interessant. Das ist schon sehr...
Ja, generell, und die machen ja auch nicht nur für Apple, also von daher wird das schon mal interessant zu sehen, was da eventuell an Daten abgegriffen wurde, ja, aber...
Ja, und das Interessante ist, im Rahmen dieses Bekennerschreibens hat Luxshare wurde von der Hackergruppe aufgefordert, Kontakt aufzunehmen, um über eine Lösung zu sprechen oder zu verhandeln. Da gut, was kann eine Lösung sein? Wollen Sie Geld haben? Etc. pp. Meistens handelt es sich ja um dementsprechende Geldforderungen, würde ich sagen.
Genau, $1 Million.
Halte ich jetzt für Taschengeld in dem Fall.
Ja, das war genau auch die Anspielung eben auf Austin Powers, aber egal.
Ach so, kann ich nicht alle deine Gedankensprünge so schnell nachvollziehen.
Ich weiß, ja, tut mir leid.
Manchmal, da fällt der Groschen centweise.
Da, auch gut.
Der Groschen centweise, er müsste pfennigweise fallen, ja, stimmt. Okay, also, wir sind gespannt, wie brisant das wirklich ist. Und wenn sie sich natürlich über irgendeine Geldsumme einigen, werden wir hoffentlich nie erfahren, was das beinhaltet.
Höchstens dann, wenn durch irgendwelche Ermittlungserfolge dann doch noch irgendjemand da gefunden werden sollte oder hops genommen wird, dann ja, aber ansonsten wirst du da nichts mitkriegen.
Ansonsten nicht, ja. So. Ja, das nächste Thema ist auch ein bisschen kurios, in Anführungsstrichen. Eigentlich recht nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwie kurios, weil es von Apple kein offizielles Statement dazu gegeben hat. Aber Mark Gurman hat sich dazu geäußert. Mark Gurman hat nämlich gesagt, dass John Ternes das Designteam leitet. Und die letzte offizielle Bekanntgabe war, dass dieses Designteam direkt an Tim Cook Daten, Informationen meldet und Tim Cook das Designteam mehr oder weniger leitet. Und seitdem haben wir nichts mehr davon gehört. Und nun gibt es die Aussage, dass das eigentlich John Ternes macht. Normalerweise ist ja eigentlich so, wenn es da Veränderungen gibt, die so einschneidend sind, dass Apple dazu auch ein Statement abgibt oder dass es dann zumindest auf der Homepage eine Veränderung gibt. Also dass dann die Aufgabenbereiche ausgewiesen sind, wer jetzt halt was macht, aber das ist halt noch nicht passiert. Deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass es da von Apple noch keine Verlautbarung gab. Gurman begründet es, was ja auch nachvollziehbar ist, dass es eine weitere Vorbereitung ist für den CEO-Wechsel, dass dementsprechend Ternes noch mehr Aufgabenbereiche kennenlernen soll und intensiv auf den CEO-Posten vorbereitet werden soll. Durch diese dementsprechenden tieferen Einblicke in die Abteilungen und den größeren Aufgabenbereich. Ist ja alles nachvollziehbar, aber wenn das nicht öffentlich kommuniziert wird, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Naja, schauen wir mal.
Also der Tenor, den ich gelesen hatte jetzt bei mehreren Blogs, ist, dass sie hoffen, dass er jetzt das wieder zurückdreht mit dem, sag mal, wie heißt es nochmal aktuell, Glass?
Liquid Glass.
Liquid Glass, genau. Dass er das halt jetzt wieder in Apple-würdiges Design halt wieder zurückführt. Ja. Klar, ich habe auch so ein, zwei Dinge, die ich gerne anders hätte mit Liquid Glass, aber im Großen und Ganzen ja, weiß ich jetzt nicht, was da andere so schlimm finden.
Ehrlicherweise, mit iOS habe ich da wenig Probleme, muss ich sagen. Natürlich hier und da, keine Frage, aber das hat irgendwie jedes iOS in irgendeiner Weise, dass es da ein paar Probleme hat, die man vielleicht für sich nicht so gut findet. Aber das größere Problem habe ich mit macOS Tahoe, also mit macOS 26, weil ich Gott sei Dank auf meinem Produktivrechner nicht fahre. Aber wenn ich an einem Rechner sitze, wo Tahoe installiert ist, ganz abgesehen von der Darreichungsform, also vom Design, aber auch von der Systemstabilität her und von den ganzen Bugs, die dort enthalten sind, habe ich ein wesentlich größeres Problem mit macOS. Und ich kann eigentlich nur jeden dazu raten, nicht auf Tahoe abzudaten, weil es macht mehr Probleme, als es Probleme löst. Das ist jedenfalls zumindest meine praktische Erfahrung.
Okay.
Also eines der schlechteren macOS-Versionen, die ich so miterlebt habe. Und ich habe schon so einige graue Winter überlebt in dem Bereich. Ja. Aber okay. Also wie gesagt, iOS bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Okay. So. Ja gut, schauen wir mal. Aber ich glaube, dass das Turn ist, glaube ich, jetzt auch nicht, dass das Rad so schnell neu erfinden kann und dass Liquid Glass nicht komplett eliminieren kann. Ich denke mal, da wird nur Feintuning stattfinden. Die können jetzt nicht innerhalb von einer OS-Version, ist meine Meinung, jetzt das komplett wieder auf Null drehen. Ich denke, das wird ein vernünftiges Feintuning geben und sie werden an Ecken und Kanten dran arbeiten, aber sie werden jetzt sich nicht komplett von Liquid Glass verabschieden. Das glaube ich nicht. Da wird es Refinement geben, wie man so schön sagt. Naja. Schauen wir mal. So, dann gibt es noch mal ein paar Neuigkeiten zum MacBook Pro. Allerdings reden wir jetzt über die Versionen mit M6-Chip und gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt zeitnah die komplette Produktreihe sehen werden, also die M5 Pro und die Max-Geräte sehen werden, vielleicht sogar noch diesen Monat. Dann wäre es ja realistisch, dass wir vielleicht Ende diesen Jahres auch schon die M6-Geräte sehen oder vielleicht Anfang 2027. Das ist so der grobe Zeitplan, wo die M6-Generation kommen soll. Und damit soll ja auch ein Feuerwerk an neuen Features abgefeiert oder gezündet werden. Und auch dementsprechend ein OLED-Panel. Und das ist angeblich schon bei Samsung in der Produktion. Und es hat sich auch ein weiteres Gerücht mehr oder weniger noch verstärkt, dass die Touch-Funktionalität nur in den Pro-Geräten, also M6 Pro und M6 Max, kommen soll und dass die Standardgeräte erstmal keine Touch-Funktionalität bekommen und auch keine OLED-Technologie bekommen. Das soll nur den High-End-Modellen vorbehalten sein. Hat sich dann mehr oder weniger jetzt aus zwei Gerüchteküchen heraus ergeben sozusagen. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass das, denke ich, auch darauf abzielt, dass sie jetzt noch eine stärkere Differenzierung im Pro-Bereich wieder schaffen wollen. Man redet ja auch davon, dass diese Cellular-Funktionalität auch nur in den Pro-Geräten kommen soll und dass man da noch eine größere Differenzierung schaffen möchte innerhalb dieser Pro-Klasse. Hatte man ja früher auch schon mal. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Stichwort 13 Zoll, 15 Zoll. Da gab es ja damals auch hardwaretechnische Unterschiede. Habe ich da jetzt den Thomas verloren audiotechnisch? Stromausfall hatte Thomas, hat er mir gerade gemeldet per iMessage.
Hallo Tobi, da bin ich wieder.
Da bist du wieder, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal sind wir wieder da. Der Hörer oder die Hörerin wird das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber wir hatten einen kleinen Stromausfall, beziehungsweise
ich hatte Stromausfall. Da waren wir kurz weg.
Ja.
Mein Gott, waren jetzt auch schon wieder 20 Minuten, ne?
Ja.
Ja. Ich hatte eben schon überlegt, ob ich den Kamin anmache. Aber es strahlt ja die Sonne bei uns aufs Haus. Also es ist ja nicht so, dass der in 20 Minuten das komplette Haus auskühlt. Es war jetzt auch keine Not irgendwie dran, den Tiefkühler leer zu machen oder leer essen zu müssen. 20 Minuten ist ja nicht das Thema. Meine Nachbarin war bei sich gerade auf der Terrasse am Telefonieren und ist so, hat die noch Strom? War allerdings dann doch per Handy. Und ich habe gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch Strom? Oh, da muss ich mal gucken gehen. Mama, warte mal einen Moment, hat sie gesagt. Und hatten auch keinen Strom mehr. Also bei uns war hier zumindest mal in der ganzen Straße der Strom weg. Ich habe noch Geräusche gehört von der Schreinerei unten am Ende der Straße. Aber das ist ja immer die Frage, mit welchem Werkzeug ist der gerade am Arbeiten. Und kann ja auch sein, dass da vielleicht auf der Hauptstraße der Strom noch da war. Man weiß es ja nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich schlau gemacht, wenn jetzt nicht der Strom dann wieder da gewesen wäre. Aber
ja, Das wäre jetzt der ideale Punkt gewesen, über einen Werbepartner im USV-Bereich zu sprechen, wenn wir einen gehabt hätten. Ne? Ja. Haben wir im Moment leider nicht.
Da fällt mir ein, ich hätte ja eine USV.
Also du hast sie nicht angeschlossen.
Aber ich habe sie seit meiner Umbauaktion nicht mehr aufgebaut. Ja, siehst du mal, wir haben auch wieder Zeit.
Wir hatten ja mal einen Werbepartner in dem Bereich.
Ja, genau, stimmt. Deswegen, die habe ich ja noch.
Cyberpower.
Genau. Ich habe die weggeräumt, als ich hier umgeräumt habe. Mhm. Müssen wir mal wieder aufbauen.
Ja.
Ich muss mal gucken, wo ich sie hingeräumt habe vor allem.
Mhm. Ja, also und wie du mir gerade gesagt hast im Vorgespräch, du bist, glaube ich, bei dem Thema John Turnes schon weg gewesen. Und ich habe noch so ganz
frei. Also Samsung, da war ich nicht mehr da.
Und ich habe noch so schön monologisiert und ich dachte, warum sagt denn der Thomas jetzt nichts?
Ich warum habe ist so still?
So viel gesagt, wo man was zu sagen genau. könnte. Was ist
da kam
los?
Von dir über Messenger nur so ein Fragezeichen, da hatte ich dir aber schon geschrieben, Stromausfall.
Ja, ich habe ja dann auf den Stromausfall reagiert mit einem Fragezeichen.
Ach so, das war als Reaktion darauf. Ich habe schon gedacht, oh, er hat es nicht mitgeregt.
Und parallel habe ich da dann noch in die Aufnahme reingequatscht und habe gesagt, der Thomas hatte einen Stromausfall. Mhm. Ja, das werde ich jetzt alles hoffentlich an die Aufnahme dranschneiden können. Ja. Obwohl, dranschneiden widerspricht sich
ja auch.
Das
liegt daran, dass wir keine Atomkraftwerke mehr haben.
Oh, ist ja fast so ein heißes Thema wie die Kaulitz-Brüder. Nein, also ich habe darüber gesprochen, dass Samsung daran arbeitet, dass dass sie wohl schon die Panels produzieren für die OLED-Versionen der MacBook Pros. Und es hat sich ja erneut abgezeichnet in der Gerüchteküche, dass wir da wohl so eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der MacBook Pro-Reihe bekommen werden. Sprich, die Standardmodelle sollen OLED bekommen, inklusive Touch sollen kein OLED bekommen. Und die M6 Pro Modelle und die M6 Max Modelle sollen dann OLED inklusive Touch Fähigkeit bekommen. Und ich finde das so ein bisschen schade, dass man wahrscheinlich innerhalb der eigenen Reihe, also der eigenen Pro Reihe nochmal Differenzierungen schaffen möchte, bezüglich Hardware-Ausstattungen. Das hatten wir ja schon mal Bereich 13 Zoll, 15 Zoll. Und wenn man das jetzt wieder so anfängt, weiß ich nicht, ob das ein gutes Signal ist. Ja, schauen wir mal.
Ja. Ja, wir können ja nur froh sein, dass AI-Datacenter keine OLED-Displays brauchen.
Aber sie brauchen Arbeitsspeicher und sie brauchen andere Dinge.
Ja, ja. Hm? Hatten wir nicht über Samsung sogar gesprochen die letzten Wochen, dass die Speicherproduktion bei Samsung auch ihre eigenen Smartphone-Teil da hinten dran stellt mittlerweile.
Hatten wir auch drüber gesprochen, ja.
Das ist so eine verfickte Scheiße, sorry, aber.
Ja, das
ja, vor allem, ich hijacke das kurz mal. Vor allem, man hört ja gerade, es gibt ja im Prinzip nur vier große Hersteller in dem Bereich. Man hört ja gerade, dass die Produktion für dieses Jahr schon komplett ausverkauft ist. Mhm. Dass die Produktion für 27 auch schon quasi reserviert ist. Dann hörst du sowas, dass OpenAI mittlerweile schon Wafer kauft.
Mhm.
Und noch nicht mal die fertigen Chips, sondern die Wafer. Freunde, wo soll das bitte denn noch hinführen? Vor allem, wenn du mal hörst, dass OpenAI ja, was sie alles an Geld verlieren dieses Jahr, ja, was sie an Kosten oder an Ausgaben planen für nächstes Jahr, wo soll das denn bitte herkommen, Freunde, das Geld?
Im Moment stecken die in das Projekt nur ordentlich Geld rein, aber rauskommt
aber woher
noch nichts.
Bitte?
Ja.
Wo nehmen sie das Geld denn her? Und dann hörst du Microsoft, der CEO von Microsoft, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich habe das Gesicht vor mir, aber der Name fällt mir nicht ein. Der sagt dann nur, wir müssen aufpassen, ja, gerade das ganze AI-Thema, ja. Wir müssen dann auch jetzt mal liefern, ja, mit unseren Versprechen, weil ansonsten könnte es passieren, ja, dass die Stimmung immer schlechter wird und vor allem, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Strom abzweigen dürfen, wie wir benötigen, ja, um den ganzen Müll dann auch überhaupt betreiben zu können. Dann hast du sowas, da hatten wir ja in den News auch schon mal drüber gesprochen, dass Google ja ihre eigenen Stromkraftwerke oder Stromkraftwerke kauft, um ihren eigenen Strom zu produzieren. Und dass Meta ja auch überlegt hat, eigene Stromwerke zu bauen.
Hat Microsoft das nicht auch überlegt? Habe ich da nicht irgendwas im Hinterkopf?
Ja, genau. Da war ja mal die Rede von irgendeinem Atomkraftwerk, was stillgelegt werden sollte an der keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, wollen sie ihren eigenen Strom produzieren, beziehungsweise damit einsteigen. Ich befürchte ja Schlimmes, was gerade auch Strompreise betrifft.
Ja.
Aber da, ich glaube, befürchten kann man da sehr viel und auch zu Recht. Und für uns Verbraucher wird das, denke ich mal, also wir reden ja schon die ganze Zeit drüber, ja, gerade auch was Rahmenpreise betrifft. Das hat ja Auswirkungen, ja, da macht man sich ja gar nicht so die Vorstellung, oder man geht davon aus, dass es einem ja nicht betrifft. Aber das, denke ich mal, wird spätestens 28 gerade auch nochmal im ganzen Gadget-Bereich oder sagen wir mal Smartphone-Bereich auch nochmal eine ganz heiße Nummer. Ich bin mal gespannt, was gerade bei den kleinen Herstellern passiert. Oder regional, gerade auch bei den ganzen kleineren chinesischen Herstellern, die im Android-Bereich unterwegs sind, was das da für Auswirkungen hat, gerade was dann einmal die Überlebensfähigkeit betrifft, bei den RAM-Preisen, die steigen, plus nochmal, was die Ausstattung von Smartphones betrifft, gerade in dem Niedrigpreissegment, wo wir ja auch den Trend hatten, dass da mehr Speicher einfach kommt, einmal RAM und dann halt auch, wie gesagt, Kapazität, ja, dass halt da auch die 128 bzw. 256 Gigabyte halt Standard werden. Ich denke, das wird wieder zurücklaufen. Gerade bei den günstigen Geräten, dass wir da sehen werden, dass sich da auch die Speichermengen wahrscheinlich halbieren.
Ja.
Mindestens mal halbieren wahrscheinlich.
Gerade im Android-Bereich war es ja so, dass die günstigen Geräte da Arbeitsspeicher bekommen haben, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Mhm. Das war ja ganz abgefahren, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Weil der Arbeitsspeicher war ja auch relativ günstig. Keine Frage. Mhm. Aber mittlerweile, denke ich, wird es da wieder eine Kehrtwende geben.
Ja, also was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, dass bei einigen Gadget-Herstellern, die in dem Handheld-Retro-Konsolen-Bereich unterwegs sind, dass die schon angefangen haben, ihre RAM oder den RAM in ihren Geräten zu beschneiden.
Mhm.
Es gibt ja einige, die da jetzt mittlerweile halbiert haben oder die angekündigt oder die auch gerade im höher oder qualitativ höherwertigen Bereich angekündigt haben, dass sie die Preise erhöhen.
Mhm.
Jetzt demnächst, wo sie gesagt haben, hier, wenn ihr noch vorbestellen wollt oder aktuell kaufen wollt, tut's, ja, weil wir werden spätestens ab März die Preise erhöhen. Wie gesagt, einige haben da jetzt auch schon angekündigt, RAM zu reduzieren. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Gerade, wie gesagt, im Smartphone-Bereich.
Ja, das passt auch zum nächsten Thema oder besser gesagt, das Thema ziehe ich jetzt mal vor, weil es gibt Gerüchte oder nicht nur Gerüchte, sondern es gibt handfeste Berichterstattungen aus dem Bereich TSMC und aus der Produktionskette oder aus der Lieferkette, dass erstmals der Apple darum bangen muss, Produktionskapazitäten priorisiert zu bekommen von TSMC, denn sie müssen mit den Konkurrenten Nvidia und auch AMD um Produktionskapazitäten kämpfen. Das kann sich natürlich dann auch früher oder später auch auf die iPhone-Preise auswirken, wenn es da Verschiebungen gibt. Ne?
Nicht nur auf die Preise, sondern auch auf die Verfügbarkeiten.
Ja, so ist es.
Weil TSMC hat halt gerade in dem Bereich, in dem Apple halt auch Kapazitäten einkauft, oder in den Fertigungstechniken, die Apple einkauft, halt nur ein bestimmtes Kontingent. Und wenn da bei der Fertigung mittlerweile aufgrund der Preisentwicklung, einfach aufgrund der Nachfrage, gerade Nvidia oder generell das, was halt auch an Datacenter geht, steigen da ja die Preise. Sie können mehr verlangen in dem Bereich und verdienen dann halt mit anderen Kunden auf einmal mehr als mit Apple.
Mhm.
Klar, Apple kauft da ordentlich Kapazitäten ein, hat da auch vernünftig oder relativ vernünftig bezahlt, hat Rabatte bekommen auf das, was sie eingekauft haben, und war bis jetzt TSMC, oder im Portfolio von oder in der Produktion bei TSMC mit der stärkste Umsatzbringer. Und das verschiebt sich gerade alleine dadurch, dass du halt andere Preise aufrufen kannst.
Ja.
Beziehungsweise, dass andere auch bereit sind, weil sie Kapazitäten brauchen, mehr zu bezahlen.
Mhm.
Und da muss ist halt momentan die Nachrichtenerstattung, dass Apple da oder dass sich halt das Umsatzverhältnis verschiebt, ja, zugunsten anderer, die halt da einkaufen wollen oder produzieren lassen wollen. Und dass sie da aufpassen müssen, dass sie das, was sie gerne gefertigt hätten, oder bekommen würden von der TSMC, dass sie das auch noch dann in dem Umfang dann halt auch bekommen, ja.
Ja,
ich beziehungsweise bin auch, zu welchen Preiserhöhungen?
Ich bin auch sehr gespannt auf die nächsten Apple-Produkte in Form von Macs, die vorgestellt werden, wie die preislich aufgestellt sind. Ob man das denn deutlich sieht, dass sich dann auch die RAM-Preise, also die erhöhten RAM-Preise auch bei den Produkten niederschlagen, oder ob sie ungefähr im gleichen Preisniveau angesiedelt ja, sind wie die alten Geräte.
Die Frage ist halt, wie weit im Voraus konnte halt Apple einkaufen, beziehungsweise, da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Wie weit hat sie da halt Lieferverträge im Voraus abgeschlossen? Mhm. Beziehungsweise, wie sehen halt in den Fällen, wie wir sie jetzt gerade erleben, ja, die vertraglichen Regelungen aus, inwieweit kann nachverhandelt werden, beziehungsweise müssen sie halt mehr bezahlen, beziehungsweise, was kriegen sie überhaupt noch, ja?
Ja, also ich glaube, bei diesen MacBook oder bei diesen MacBook Pro Geräten kann man das immer ganz schlecht festmachen im Vergleich zum Vorgängermodell. Aber wo man es, denke ich, sehr leicht identifizieren kann, ist der Standard Mac Mini. Sprich, 16 GB RAM, 256er SSD. Wenn da jetzt der M5 kommt und wir haben ja den M4 im Moment, wenn man da jetzt den direkten Vergleich hat, wenn dieser Rechner signifikant teurer wird, dann kann man, glaube ich, ableiten, dass Apple die RAM-Preise damit deutlich einkalkuliert oder die RAM-Preiserhöhungen deutlich mit einkalkuliert hat. Das, denke ich, ist ein guter Indikator dafür, wenn der signifikant teurer wird, der Standard Mac Mini.
Und woran man es auch gut sehen kann, ist bei den nächsten Quartalszahlen. Sollte da in den Segmenten ein guter Sprung gemacht werden, was die Gewinne betrifft. Und wir haben vorher wirklich Preiserhöhungen bei den Geräten erlebt. Dann kann man davon ausgehen, dass sie da Preise angehoben haben, stärker als das, was sie tatsächlich an Mehrkosten haben. Falls sie überhaupt, wie gesagt, bei der Auslieferung dann schon erhöhte Preise bei den RAM-Chips zum Beispiel hatten oder ob sie da erhöht haben, weil der Markt erhöht. Und sie haben noch billig, oder was heißt billig, aber regulär eingekauftes RAM zum Beispiel verbaut und verkauft, aber dann zu höheren Preisen. Also das ist auch so eine Sache, die muss man im Auge behalten. Das ist ja auch das, was man anderen Herstellern immer wieder vorgeworfen hat, beziehungsweise Händlern vorgeworfen hat, die halt so die letzten Monate ja so gute Ergebnisse bekannt gegeben haben, ja, dass sie halt da ja, Preise getrieben haben, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre. Aber auch da muss man wieder sagen, wenn es der Markt hergibt, klar, kann man drüber meckern.
Also,
was will man machen? Ja?
Wenn ich jetzt ein Händler bin und ich habe einen großen Lagerbestand an günstig eingekauften RAM-Modulen, dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich mich nicht der aktuellen Marktsituation anpassen würde. Das würde
ja,
ich.
Aber wo hört es dann? Gehen wir mal von Technik ab, ja. Wir haben es ja gerade auch in der Lebensmittelbranche erlebt, mit den Ergebnissen, die da gepostet oder die da bekannt gegeben wurden und mit den Millionen, die man verdient hat. Wo hört es dann bitte auch, aber es ist nicht auf, aber wo kann man halt auch eine ethische Vorgehensweise erwarten, beziehungsweise wo als bei dir, als Firma, ja, wie kannst du das auch mit dem Gewissen vereinbaren, dass du da jetzt gerade bei Produkten, die gekauft werden müssen, ja, oder die sich immer verkaufen, ja, wo hört's halt auf?
Nein, aber ich meine jetzt angenommen, ich habe jetzt günstig Arbeitsspeicher eingekauft. Ich bin jetzt ein kleiner
Zwischenhändler. Egal, was für ein Artikel.
So, und ich habe den jetzt für rein fiktiv für 5 € eingekauft. Und der aktuelle Marktpreis ist jetzt 50 €. Dann wäre ich doch bekloppt, den weiterhin für mit einer geringen Marge zu verkaufen. Dann orientiere ich mich doch am Marktpreis. Weil ja, das ist doch mal ein Glücksfall, dass der Preis sich so im Moment entwickelt hat. Es kann ja genauso gut das Gegenteil sein. Ich habe den für 5 € eingekauft und die Marktpreise haben sich rückläufig entwickelt und er ist jetzt nur noch 2,50 € wert. Dann muss ich ihm, um wettbewerbsfähig zu sein, ja auch dementsprechend für 2,50 € verkaufen und schreibe dann Verlust. Also von daher ist das... Ja, das ist mal ein Glücksfall. Ich rede jetzt vom Bereich Großhändler, Händler, Distributoren. Ich rede jetzt nicht von moralisch, ethisch aus der Herstellersicht.
Ja, aber das ist ja genau die Frage. Ja, mhm. Gerade wenn du mal weggehst von Technik und zu Lebensmitteln hingehst. Wo hört es dann auf? Aber auch bei der Technik. Unternehmen wie zum Beispiel Meta, wie Apple, wie Google, wie Microsoft. Microsoft hat ja auch angekündigt, ja, sie wollen so und so viel Prozent Rendite halt in ihrer Spieleabteilung sehen. Die ganzen Entlassungen, die da stattgefunden haben, wo hast du aber als Milliardenunternehmen nicht auch die Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber, ja, und nicht nur deinem Shareholder, ja, mhm. gegenüber oder auch als Apple, ja, klar kannst du die Preise oder das mitnehmen und mehr für das Gerät verlangen, aber wie kannst du das halt nach außen transportieren, wenn du solche Rekordumsätze halt immer bekannt gibst?
Ja gut, da reden das wir ja halt von einer ganz anderen Ebene. Ich war jetzt im Segment der Zwischenhändler.
Wo, aber auch da, wo willst du halt aufhören? Klar kannst du sagen, ich nehme das mal mit, aber das macht es ja deinem Kunden letztendlich gegenüber auch nicht besser. Vor allem kannst du das nicht maßlos machen, weil der Kunde wird sich doch auch überlegen, kaufe ich das nächste Mal oder sollte Crucial zurück an den Markt kommen, kaufe ich dann halt wieder Crucial oder kaufe ich dann nicht woanders, ja?
Ja, gut, das sind ja auch ganz andere Ebenen oder ganz andere Channels. Ich rede jetzt vom kleinen Händler, der quasi auch dazu gezwungen ist, wenn der jetzt seinen Lagerbestand abverkauft hat, den er günstig eingekauft hat, ist er ja auch dazu gezwungen, die wieder wesentlich teurer einzukaufen. Also dann muss er muss ja so oder so dann im weiteren Verlauf seiner Verkaufsstrategie den teureren Preis nehmen. Er hätte bei dem alten Lagerbestand natürlich einen günstigeren Preis nehmen können, aber glaub mir, das macht kein vernünftiger Kaufmann. Ich würde es nicht tun. Ne?
Ja, aber wie gesagt.
Du hast da über eine ganz andere Ebene gesprochen. Du hast über Herstellerebene gesprochen, über ganz andere
Channels
gesprochen.
Nee, aber auch da, selbst wenn mein Händler hier ums Eck auf einmal anfängt, da 500% draufzuschlagen, frage ich ihn auch mal, ob er noch alle Tassen im Schrank hat.
Nee, ich würde mich am Marktpreis orientieren.
Nee, ich würde ihn trotzdem fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Ja. Weil der RAM, der gestern da gestanden hat, zum Beispiel für einen Huni und morgen fürs Fünffache da steht, das hat er nicht fürs Fünffache eingekauft. Klar, irgendeiner findet sich immer, der es kauft wahrscheinlich. Nur ich würde mal fragen, ob er alle Tassen im Schrank hat.
Ja, kann man machen. Bloß wenn ich jetzt einen Schrank voller Speicher hätte, würde ich mich auch am Marktpreis orientieren.
Ja, aber trotzdem musst du dir gefallen lassen, dass ich dich fragen würde, ob du noch alle Tassen im Schrank hast.
Klar. Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber wie heißt es so schön? Im Einkauf liegt der Segen.
Ja, klar.
Ja.
Aber man muss es auch nicht übertreiben.
Nein, ich
kann nur weil es der Markt hergibt, heißt das nicht, dass ich irgendwo, und wie gesagt, und das ist dann wieder, wo ich sage, okay, wie gesagt, klar hast du die Möglichkeit jetzt, aber wie ist das für dich halt auch ethisch vertretbar, dass du jemanden dermaßen über den Tisch ziehst? Marktpreis hin oder her. Du hast hier auf einmal eine Gewinnspanne von x100%, ja. Mhm. Und klar, dass du da was draufschlägst, okay, ist ja in Ordnung, sollte ja auch gegönnt sein. Aber nicht in den Sprüngen, wie wir es aktuell sehen. Ja. Gerade wenn du den noch zu alten Preisen eingekauft hast. Mhm. Klar, wie gesagt, gönne ich dir. Irgendeiner wird es kaufen, ja. Irgendeiner kann sich's leisten oder ist darauf angewiesen. Aber den dann so abzuziehen, sorry.
Nee. Ja, also ich blick mal jetzt ganz, ganz weit zurück in unsere allerersten Zeiten der Selbstständigkeit, wo wir noch PCs geschraubt haben. Und da war es so, dass man dann auch teilweise Speicher immer so ein bisschen auf Vorrat hatte, obwohl man ja viel Just-in-Time gearbeitet hat. Aber es ging halt nicht immer Just-in-Time. Und da
war's, willst du den Leuten ja auch nicht sagen, du musst ein halbes Jahr warten.
Naja, gut, halbes Jahr nicht.
Nee, aber dann, wie gesagt, dann geht er woanders hin.
Lieferzeiten waren ja teilweise auch nur 1-2 Tage. Also das ging ja damals auch schon relativ schnell.
Ja.
Davon mal abgesehen. Aber manchmal war es dann auch sinnvoller, dass man auch ein bisschen größere Kontingente an Arbeitsspeicher gekauft hat. Und da war es dann teilweise auch so, da waren die Preise auch sehr volatil und auch sehr, sehr stark den Tagespreisen unterzogen, dass man da auch Verlust geschoben hat. Da konnte man sich dann halt nicht sagen, man konnte es schon sagen, es hat ja nur keiner gekauft. Ja, der Chip kostet jetzt 30 Euro obwohl draußen die alle für 20 verkaufen. Und da haben wir dann auch Verluste geschoben, zumindest im Speichersegment.
Ja, aber da sprechen wir doch über ganz andere Veränderungen, als wir sie jetzt gerade aktuell
haben. Ja, ja, prozentual gesehen auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Aber da war es dann...
Das kann man so nicht vergleichen. Deswegen, weil wie gesagt, wenn du heute siehst, oder ob man heute reinguckt, was vor 4 Wochen noch dasselbe Riegel gekostet hat.
Ja.
Sorry.
Aber wir haben ja teilweise eine Verzehnfachung der Preise im Moment. Das ist so. Ja, aber wie gesagt, ich wollte damit nur sagen, dass man da auch dementsprechend, wenn man sich lagermäßig da speichertechnisch etwas höher aufgestellt hat, dass man auch große Verluste fahren konnte, in Anführungsstrichen.
Ja, klar.
Ne? Das war leider so. Und genauso hat man sich dann gefreut, wenn die Speicherpreise wieder nach oben gegangen sind. Und dann hat man das halt auch mitgenommen, um dann die Verluste teilweise zu kompensieren. Ja, aber gut, das war Anfang der 90er Jahre, lange ist es her.
Ich wollte es gerade sagen, das ist, ja, gut.
Gut, anyway, lass uns noch mal ganz kurz.
Genau. Ich kaufe momentan sowieso kein Zeugs.
Also mich graut es jetzt schon, wenn ich echten Bedarf habe, mir irgendeinen Rechner kaufen zu müssen. Im Moment bin ich da gut aufgestellt, also mit meinen Anforderungen, die ich habe, wird alles abgedeckt an Leistung, die ich hier vor Ort habe, aber irgendwann muss ich mir mal was Neues kaufen.
Nee, mir kraut's nur dafür, sollte das wirklich jetzt die nächsten 2-3 Jahre noch so andauern.
Ja.
Welche Unsummen man auf einmal für gebrauchte Artikel verlangt.
Das habe ich jetzt schon festgestellt.
Weil der Markt wird ja nachziehen. Und wie sich manch einer wahrscheinlich gerade mit seinem alten Gelump, in Anführungszeichen, noch eine goldene Nase dann verdienen will.
Ich habe jetzt mal geguckt, was mein alter Mac Studio, der M1 Max, wie der gehandelt wird in der Konfiguration. Das hat mich positiv überrascht. Der ist ganz schön nach oben gegangen. Und das bei einem Aufkäufer, also Refurbed, Rebuy habe ich geschaut. Da habe ich gesagt, okay, das ist aber ein angenehm viel, was ich da noch für bekomme.
Ne? Ja, auf, verkaufen.
Ja, denn der neue fällt ja auch nicht vom Himmel.
Ja, genau. Vor allem, der wird ja nicht günstiger.
Ja, und ich meine, jetzt kurz vorm Update auf den M5 wäre es jetzt blöd, sich ein M4 Mac Studio zu kaufen. Also das wäre jetzt ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, sofern man ihn nicht wirklich unbedingt benötigt.
Ja, oder das Angebot einfach zu gut ist.
Ja. Ja. Okay, also, aber lass uns nochmal über das iPhone Air der zweiten oder der kommenden Generation sprechen. Da habe ich jetzt mal die aktuelle Gerüchtesituation in 3 kleinen Blocks zusammengefasst. Da gibt es nämlich verschiedene Aussagen. Mal wieder widersprechen sich natürlich die Aussagen von den verschiedenen Analysten und Leaker. Der chinesische Leaker Fixed Focus Digital behauptet, Apple wird im Herbst 2026, also dieses Jahr, eine zweite iPhone Air-Generation mit kleineren Updates vorstellen. Also eigentlich das übliche Vorgehen bei Apple. Das ist diese These, die er hat. Und die andere Information kommt von The Information, dass hingegen das Ganze verschoben wird bis 2027. Das war auch eigentlich immer so die letzte Gerüchtesituation, dass wir halt 2027 ein umfassendes Update sehen werden, also ein großes Update sehen werden, sprich kameratechnisch, akkutechnisch. Und auch vom Kühldesign soll da eigentlich was Neues kommen. Und dass da wirklich eine größere Veränderung stattfindet bei der ganzen Geschichte. Finde ich auch relativ valide, weil es gab ja schon große Kritikpunkte bei der aktuellen iPhone Air-Generation. Und Mark Gurman, der sagt, dass das Frühjahr 2027 im Fokus steht, mit Fokus auf 2-Nanometer-Chip-Architektur und dass dann die Updates auch weiterhin gering sein werden, also üblich sein werden und nicht so umfassend sein werden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fokus 2-Nanometer-Architektur den Endkunden jetzt so interessiert, ob das ein Fokus ist, den man da großartig anbringen kann. Das ist für uns Nerds interessant, die sich mit dem Kram intensiver beschäftigen. Aber der Endkunde will doch eine bessere Kamera haben, der will eine vernünftige Akkulaufzeit haben, etc. Das ist doch das, was er merkt. Also ich bin eigentlich eher bei Information. Das ist so meine Idee, die ich zum iPhone Air 2 habe. Schauen wir mal. Mittlerweile sind Dinger ja so günstig geworden. Teilweise mit 400 Euro Rabatt kriegst du die im Laden oder auch bei Amazon.
Aber nicht bei Apple, ja.
Nicht bei Apple, nein. Aber bei Amazon habe ich da letztens wirklich so ein Ding gesehen mit 400 Euro Rabatt. Allerdings war das dann die 512 Gigabyte Version. Aber wer ein solides Gerät haben möchte und auf die Kamera nicht so großes Augenmerk legt, der ist, denke ich, da ganz gut unterwegs. Ne? So. Dann gibt es noch Gerüchte zum iPhone 18. Da gibt es einige Gerüchte, aber ich habe das ausgepickt, was mir am besten gefallen hat. Mittlerweile ist es ja so, wir sind ja schon im Jahr 2026 angekommen, also ist es ja auch legitim, über das nächste iPhone mal etwas zu sprechen.
Ja, mein Gott, wie lange ist es jetzt noch? 8 Monate?
September üblicherweise, ja. Und was wohl ein großer Fokuspunkt sein soll, das ist das Display in Form der Leistung oder die Helligkeitsleistung. Es soll ein Maßstab setzen in der Branche, was die Helligkeit beanlangt. Es soll so hell sein, dass es mehr oder weniger nur Samsung schaffen soll, das Ganze zu fertigen. Und es soll Branchenmaßstäbe setzen. Und Samsung soll dann anfänglich der Erste sein, der diese Displays fertigen kann. Da bin ich gespannt. Und ich finde ja auch, die Smartphones, da haben wir schon lange drüber diskutiert, sind in vielen Bereichen ja ausentwickelt. Da kann man ja nicht mehr viel mit viel revolutionieren, sage ich jetzt mal. Aber ein wesentlich helleres Display könnte doch für viel mehr Möglichkeiten, gerade wenn man draußen unterwegs ist. Das ist ja das, was man haben möchte.
Solange wir hier keinen Komodo 3000 Level erreichen, ist das...
Nee, aber gerade wenn du so in...
Sagt dir das noch was?
Im Hinterkopf dämmert's.
Komodo 3000?
In welchem Zusammenhang meinst du das jetzt?
Nee, der Malcolm in the Middle, das Feuerwerk, was sie da gemacht hatten, der die Nacht taghell gemacht hat und sie waren dann blind. Alle vorübergehend blind.
Ja, das ist, da muss man eine Sonnenbrille tragen, wie Herr Macron quasi.
Oh ja, das auch, genau. Ja,
es war aber, genau. Ich meine, er hat ja eine Bindehautentzündung gehabt, es war ja gesundheitlich bedingt, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, aber,
aber es sah aber schon die cool aus.
Bilder ohne Kontext war schon, wo du auch gedacht hast, aha, der liebe Herr Macron, ja, mit einer Sonnenbrille bei der Pressekonferenz.
Aber sie hat ihn, auch für... es hat ihn, wie sagt man so schön in der altdeutschen Sprache, es hat ihn gekleidet. Also es stand ihm. Es,
ja, aber wie gesagt, ohne Kontext. Ein bisschen schwierig.
Ich habe das zuerst auch gesehen und da war ich erst mal irritiert. Okay.
Ja, genau. Ja.
Und dann kam halt der Kontext Bindehautentzündung. Alles klar, okay. Es sei ihm erlaubt. Ja.
Ja, generell auch ohne kann er es machen, aber.
Das wäre dann noch etwas bizarrer gewesen, ne? Und wie sie dann gleich das Modell auseinandergenommen haben, dies, das, Ananas.
Ja, das ist so ganz normal.
Ja. Gut, aber wie gesagt, ein helleres Display, das denke ich, könnte dem noch einen kleinen Start oder einen kleinen Boost geben. Ja, kommen wir doch zu dem Gerücht, was mich am meisten, oder die Berichterstattung hat mich am meisten gewundert, wie sie alle aus den digitalen Gräben herausgesprungen sind und darüber berichtet haben. Apple arbeitet angeblich an einem KI-Wearable-Produkt, was so groß ist wie ein AirTag, soll ein wenig dicker sein als ein AirTag, aber ungefähr so die Grundmaße von einem AirTag, auch in runder Form. Das soll so ein Clip sein zum Anstecken. Es soll 2 Kameras haben, 3 Mikrofone haben und aufgeladen soll das Ganze induktiv werden. Wahrscheinlich, wenn es dann kommen sollte, über MagSafe, vermute ich mal. Und das berichtet die Information. Ja, und wenn es jetzt nicht Information gewesen wäre, sondern vielleicht DigiTimes oder irgendeine andere Publikation, würde ich sagen, naja, okay, das kann man jetzt als Unsinn abstempeln. Aber ich glaube schon, dass Apple in irgendeiner Weise an sowas arbeitet. Aber man muss davon auch ausgehen, dass es vielleicht gar nicht erst kommt. Wie sie an vielen, vielen Dingen arbeiten, die gar nicht erst gekommen sind. Stichwort, das Apple Car ist nie gekommen. Ja, ist so. Da haben sie ja nun wohl dran gearbeitet und es ist nie gekommen. Oder der Apple TV, der Fernseher an sich.
Es ist ja eigentlich schon die Überraschung, dass Samsung kein Auto gebracht hat. Ne? Hätte man eigentlich erwarten können.
Das wird noch kommen, das glaube ich.
Meinst du?
Das glaube ich. Übrigens.
Alle, wer ja gelernt hat, dass es doch nicht so einfach ist und der erste Erfolg nicht unbedingt gleichbleibend ist mit man wird das nächste Tesla, ist ja Xiaomi, ja, mit ihrem Auto.
Ja, aber es soll ja auch nach Europa kommen, ne? Das wurde ja jetzt bestätigt.
Ja, ja, ja.
Ne?
Wir haben ja jetzt den ersten, also was heißt den ersten? Wir haben ja jetzt schon Importeure, die das bringen und sie sollen ja an einem eigenen Händlernetz noch arbeiten. Hm. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Aber es läuft doch nicht so reibungslos, wie sie sich das anscheinend anfangs gedacht haben. Klar, in China ist nochmal eine ganz andere Sache, zu Hause auf dem Markt. Aber so als Weltmarke war doch nicht so einfach, ja.
Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Ja, aber jetzt nochmal auf diesen Pin zurückzukommen oder diesen Anstecker. Ich glaube schon, dass Apple sowas macht. Und spätestens nachdem ja Mitarbeiter von Apple abgewandert sind und haben diesen AI-Pin da auf den Markt bringen wollen, was sich ja mehr oder weniger auch erledigt hat, hat ja HP aufgekauft, den ganzen Rest vom Schützenfest, der noch übergeblieben ist.
Das Ding ist tot. Ja.
Das Ding ist tot, ja. Aber ich glaube, da haben sie dann angefangen, in ähnliche Richtung, in Richtungen zu experimentieren und was zu bauen. Vermute ich mal.
Humane. Jetzt fällt
mir ein.
AI-Pin. Humane, genau. Ja, genau.
Und dass sie dann vielleicht auch angefangen haben, parallel oder nachdem sie das mitbekommen haben, in irgendeiner Weise in irgendeinem Labor daran zu arbeiten. Und das könnte jetzt das Gerät sein. Und ob das kommen wird oder nicht. Und vielleicht auch aufgrund dessen, dass ja Sam Altman in Kooperation mit Johnny Ive ja auch irgendwas in diese Richtung baut. Was zuletzt war ja Information, es sollte ein Stift werden. Das war ja der letzte Punkt der Informationen, die da rausgekommen sind.
Und also gerade da denke ich, der erste AI oder Suchmaschinen, sage ich schon, sag mal, wie nennt sich es nochmal hier, diese ganzen Language Model Betreiber. Mhm. Ich glaube, sobald der erste wirklich ein eigenes oder der richtige oder ein weiterer Durchbruch könnte sein, wenn sie wirklich mit eigener Hardware auf den Markt kommen. Deswegen, dass OpenAI da so dran ist und da an Hardware entwickelt, kann ich sehr gut verstehen. Wenn du etwas Unauffälliges hast und da die komplette Anwendung sprachgesteuert, jederzeit zugreifbar, irgendwo als Gadget relativ einfach versteckt beziehungsweise unauffällig zur Benutzung dabei haben kannst, ja, das wäre nochmal so ein Ding für die, ja, nochmal mehr als nur auf dem Smartphone oder am Rechner. Jetzt bin ich gerade irgendwo hängen geblieben, falsch abgebogen im Gedanken. Das kommt von, wenn man auf einmal so einen Stupser kriegt, ja, und dann 1000 Gedanken einem durch den Kopf gehen. Mhm. Wie gesagt, das wäre nochmal so ein großes Ding. Mhm. Könnte, wie gesagt, demjenigen, der es schafft, da erster am Markt zu sein, auch nochmal einen ordentlichen Boost bringen. Mhm. Ich befürchte, es könnte auch ein Humane 2.0 werden. Inwieweit sind die Leute halt bereit, so ein Ding halt zu tragen?
Ja.
Und ich glaube auch, dass Apple Humane da schon beobachtet hat. Ob sie eine Lösung gefunden haben, weiß ich jetzt nicht. Gerade wenn du so was Unauffälliges hast und da noch mit Kamera drin, ist immer schwierig.
Ja, also es gibt ja mehrere, ich habe da mehrere Thesen zu. Ich vermute mal, dass sich das Ganze an diesen AI-Pin orientiert hat. Und dass das quasi diese Früchte aus der Gerüchteküche sind. Da sind irgendwelche Informationen rausgekommen von dem Zeug, von dem Produkt und dass das halt quasi an dem AI-Pin orientiert ist. Oder die zweite Theorie ist, dass sie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst bekommen haben, aber seitdem halt, wie gesagt, OpenAI was bastelt in Kooperation mit Johnny Ive, dass sie da Angst haben, wieder den Anschluss zu verlieren in Bezug auf KI, Stichwort Gemini, Einkauf etc. Und dass sie jetzt so ein bisschen mehr versuchen, dran zu bleiben an der ganzen Geschichte oder generell dran zu bleiben, technologisch dran zu bleiben und dass sie deswegen an irgendwas arbeiten. Aber ob das irgendwie rauskommt oder ob es in der Form rauskommt, wie es da The Information berichtet, das ist halt fraglich. Das kann sich ja auch schnell wieder ändern. Es kann ja aus einer aus einem Anstecker vielleicht ein Ring werden, ein Stift werden oder ein anderes Device werden. Das weiß man nicht. Es steht ja, auch im Bericht drin, dass es ein frühes Entwicklungsstadium ist und man weiß ja nicht.
Die Problematik, die sich da bei der Hardware einfach stellt, ist, du brauchst auf jeden Fall eine Online-Verbindung. Am besten halt, wie gesagt, Funknetz. Dadurch resultiert einfach auch wieder ein relativ großer Akku. Du kriegst das Ding nicht unendlich klein, wenn du eine 24 Stunden, in Anführungszeichen 24 Stunden, Verbindung halt online brauchst, um da halt dein Language Model irgendwo in der Wolke betreiben zu können. On-Device ist halt auch wieder die Frage, wie klein kriegst du das? Das Problem ist einfach die Akkulaufzeit. Du willst ja auch nicht, wie bei der Apple Watch, das Ding irgendwie alle anderthalb Tage irgendwie aufladen müssen. Oder vielleicht wie bei einem Ring. Okay, Ring ist nochmal eine andere Sache. Ja, die haben kein Funknetz-Anbindung. Deswegen ist ja da die Akkulaufzeit auch relativ okay. Aber wie gesagt, sobald du da irgendwie ständig in die Wolke funken musst, hast du das Problem mit der Akkulaufzeit. Und die Leute wollen, oder ich als Nutzer, will das Ding nicht jeden Abend wieder wie die erste Apple Watch aufladen müssen.
Ja.
Und das ist echt ein Problem. Und du willst dir allerdings auch nicht so ein Teil wie das Humana AI-Pin irgendwie ans Hemd heften. Ja, das ist doch das nächste Problem wieder. Also ich stelle mir einfach die Hardware schwierig vor, da halt was zu finden, weil wenn du sagst, es ist wie ein Kugelschreiber, okay, den kann ich mir ins Hemd stecken, Akku könnte entsprechend okay sein, ja, du machst da eine eSIM rein,
ja,
dann hast du auch nicht das Problem, dass irgendwo ein SIM-Slot sein muss, ja, oder eine Karte, die vielleicht wieder groß ist. Problem ist da wieder Kamera. Wie willst du das beim Kugelschreiber machen, dass die Kamera da funktioniert? Weil du willst auch eine Kamera drin haben, weil du willst ja dann sagen, hier, guck mal, ja, was ist das vor mir? Oder aber sag mir oder analysiere das, was du da gerade siehst, ja, und sag mir, wo kriege ich das zum Beispiel billiger beim Shoppen, ja, irgendwo zum Beispiel, ja. Oder Gesichtserkennung lassen wir mal weg. Das ist ganz, das ist wieder dieser Creepy-Faktor, den ich vorhin so kurz angesprochen hatte oder erwähnt habe. Das mal außen vor gelassen. Aber du bist zu Hause, ja, bist da keine Ahnung, dann Wasserhahn am Reparieren und willst da irgendwelche Vorschläge haben. Oder willst du ja einen neuen bestellen, ja. Dafür brauchst du die Kamera einfach. Oder zum Bilder machen, oder hier, zeichne mal kurz was auf. Oder aber auch da wieder, ja, wenn du das Ding wirklich ständig trägst, irgendwie auch da quasi mit einer Dashcam-Funktion die letzten 30 Sekunden oder wie auch immer, ja, dass sie halt immer ständig aufzeichnet und in irgendeinem Fall dann halt du sagen kannst, hier, jetzt brauche ich das Bildmaterial. Aber dafür brauchst du halt entsprechende Akkuleistung. Das schreibt im Prinzip auch schon wieder die Größe und die Schwere von dem Ding vor und das ist halt einfach schwierig.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, also von daher, es könnte natürlich auch sein, dass es bei Apple ein Companion-Produkt wird, dass es kein Standalone-Produkt wird, dass es ein Companion-Produkt ist zum iPhone. Das wäre auch eine Idee. Ob das dann wirklich sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Dann würde man auf jeden Fall diese Problematik der Funkverbindung entkommen sozusagen, weil die könnte dann ja über das
Bluetooth
iPhone...
LE oder so, ja.
Ja, wäre eine Idee.
Ja, oder aber du hättest halt auf dem iPhone das Language-Modell, was da einfach drauf läuft, ja, dass du
zum Beispiel
vieles halt nicht in die Wolke schicken musst. Das wäre sowieso auch ein Ansatz auch für OpenAI oder andere Anbieter, dass man möglichst, oder Google arbeitet ja auch dran, ja, dass man möglichst viel halt lokal einfach laufen lässt, was geht.
Ja. Ja. Ja, also.
Und das nächste ist auch wieder Preis, weil der Humana AI-Pin hast du auch nicht geschenkt gekriegt. Also von daher.
Da war ja.
Will ich dann für so ein Gadget so viel Geld ausgeben?
Ja, und du musstest ja noch dieses T-Mobile. Ich glaube, die hatten damals eine Kooperation mit T-Mobile Amerika. Musstest ja noch eine Datenflatrate dazu buchen monatlich. Das kam ja auch noch dazu.
Ja. Ja, ohne macht halt auch nicht so viel Sinn, ja.
Das ist korrekt, ja.
Gerade wenn er halt Standalone laufen soll, wenn du den zusätzlich zu deinem Bestehenden irgendwie als 5-Euro-Option oder so dazu buchen kannst, ja, wie es ja manch Anbieter anbietet, ja, die Apple Watch irgendwo halt relativ günstig mit reinnehmen. Ist ja okay. Aber trotzdem sollte das Gerät ja eigentlich am besten als Standalone laufen.
Eigentlich, ja. Naja, gut, schauen wir mal.
Aber wie groß ist tatsächlich der Markt dafür? Aber ja, die Anbieter von AI brauchen ja auch irgendwo eine Anwendung. Alleine mit ChatGPT oder so kannst du keine Milliarden verdienen. Ja.
Richtig, richtig. Dieser ganze Markt wird sich sowieso auf ein gesundes Maß früher oder später zusammenschrumpfen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ich befürchte eher später als früher.
Ja, aber das wird kommen. Und je länger es dauert, je heftiger wird dieser Schrumpfungsprozess werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Blase platzen wird, das auf keinen Fall, weil KI, AI ist gekommen, um zu bleiben. Bloß es wird sich alles auf ein gesundes Maß reduzieren. Das ist meine Prognose. Und es muss sich auch irgendwo reduzieren und es muss Leitlinien geben. Aber ich wiederhole mich ja mit den Leitlinien. Es gab auch einen sehr schönen Artikel von ARD und ZDF, die sich jetzt auf gewisse Leitplanken geeinigt haben. Ich habe den allerdings leider nicht durchgelesen. Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Ich wollte es eigentlich mit in die Sendung reinnehmen. Aber aus der Überschrift ging zumindest hervor, dass es da wohl Leitlinien gibt, dass sich diese beiden öffentlich-rechtlichen Sender dazu entschlossen haben, da Leitlinien und ethische Richtlinien aufzustellen.
Hm.
Ne? Ist ja auch gut so. Gerade im Journalismus ist das, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Okay. So, dann sind wir mit dem Hauptthemenlauf durch, hätte ich bald gesagt. Ich habe da noch ein kleines Gadget. Oder besser gesagt, ich habe zwei kleine Gadgets. Und die kommen mal wieder aus dem Hause 12 South. Da gibt es nämlich zwei neue Produkte. Besser gesagt, es gibt im Moment ein paar mehr neue Produkte von 12 South, aber die zwei neuen Produkte haben mich erreicht. Das ist einmal der 12 South Curve Mini. Und Name ist ihr Programm. Es ist im Endeffekt? Es ist die kleinere Version vom 12 South Curve. Also eine reduzierte Version, was die Ausmaße beanlangt, hat natürlich den Vorteil, man kann ihn leichter transportieren und man kann ihn dementsprechend auch im kleinen Besteck, im kleinen Gadget-Rucksack unterbringen, geeignet für Tablets, für kleinere Tablets, für größere Tablets, für MacBooks, denke ich, eingeschränkt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, so ein MacBook Pro wird er nicht vertragen können, aber so ein kleines MacBook Air in der 13-Zoll-Klasse wird gewichtstechnisch da und größentechnisch da kein Problem machen, aber adressiert werden von 12 South in erster Linie die Tablet-Kunden. Ja, viel zu sagen muss man nicht. Bewährte Qualität, gleiche Verarbeitungsqualität wie der große Bruder. Es wird eine Tasche mitgeliefert, eine Transporttasche, was ich sehr gut finde. Und es ist, wie gesagt, die kleinere Version vom großen Bruder. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube, 12 South hat sich da im Moment auf drei verschiedene Farbvarianten committed. Das ist einmal die Farbe Dune. Das ist so ein Beige. Bei Apple würde man sagen Polarstern oder so ein sandfarbenes, so eine sandfarbene Farboption. Einmal das Blau und einmal halt in Schwarz oder Anthrazit. Das sind die drei Farboptionen, die sich eigentlich im Moment durch die komplette 12 South Produktpalette durchziehen. Genau wie auch beim nächsten Produkt. Das Produkt gibt es auch in diesen drei bewährten Farbvarianten. Das ist der 12 South Mac Fold Wallet Stand. Ja, das ist auch so eine Modeerscheinung. Mittlerweile hat jeder Anbieter so einen Wallet Stand im Sortiment. Wallets gibt es ja sehr, sehr viele, die man hinten magnetisch draufklappen kann. Das ist eine relativ etablierte Gadget-Kategorie. Und mittlerweile hat sich das jetzt so ein bisschen erweitert, dass es diese Stand-Funktion gibt, diese mitgelieferte Stand-Funktion. Das heißt, dass man das auch gleichzeitig als Stand benutzen kann und es abklappen kann von der eigentlich magnetischen Befestigung und man eine klassische Stand-Funktion hat. Das haben sie ja sehr geschickt und sehr gut umgesetzt. Das Scharnier ist sehr wertig gearbeitet, sehr massiv gearbeitet. Und was ich sehr gut und sehr wichtig finde, das ist, dass der Magnet extrem gut hält. Also man hat ja wirklich einen sehr starken Magneten genommen. Ich würde sagen, Klassenprimus in dem Bereich, wo ich bisher die Produkte getestet habe. Also ich kann jetzt halt nur für die Produkte sprechen, die ich auch bisher getestet habe. Aber kein Magnet hat bisher so gut gehalten wie dieser. Da sollten sich andere Hersteller mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. Gerade im Bereich der Speichertechnik. Könnt ihr jetzt ja auch SanDisk nennen, mal als Beispiel. Die sind gerade mal so ganz schwach am Magneten dran vorbeigelaufen, aber Magnete kann man das bei SanDisk nach wie vor nicht nennen. Aber wie gesagt, 12 South hat das hier sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben hier wirklich einen sehr guten Magneten verwendet und auch die Anmutung von dem Wallet an sich ist sehr, sehr hochwertig. Wir haben hier wirklich strapazierfähiges Material. Wir haben hier zwei Fächer für dementsprechend jeweils eine Karte. Man kann auch mehrere Karten in ein Fach reinstecken. Allerdings gebe ich zu bedenken, wenn man diese Fächer auf mehrere Karten konditioniert, dann dehnen die sich natürlich aus. Und wenn man dann irgendwann mal wieder nur eine Karte reinschiebt, ist die Gefahr relativ groß, dass man sie dann halt verliert, diese Karte. Also man sollte sich gut überlegen, die Fächer zu konditionieren, wenn man dann später wieder nur eine Karte reinstecken möchte. Ist mir nämlich schon mal passiert. Das dazu. Aber das ist ein Problem, was jedes Wallet hat, egal ob ich das jetzt von 12 South nehme oder von irgendeinem anderen Hersteller. Jo. Gut, das kurz und bündig die zwei neuen 12 South Produkte, die mich erreicht haben.
Na, schön.
Jo. Gut, dann sind wir doch durch mit dem zweiten Teil der Sendung nach dem Stromausfall. Jo. Oder hast du noch irgendwas? Jetzt hat er schon wieder aufgelegt gehabt, der Thomas. Ich sagte gerade, dann sind wir da durch mit der Sendung. Ja, und ich sagte noch gerade Stromausfall und dann warst du wieder weg. Ich dachte, er wollte da jetzt das sagen sie alle. Gut, dann sind wir auch letztendlich mit dem dritten Teil der Sendung durch. Und ich werde das jetzt mal zusammenpflücken. Gott sei Dank habe ich das Gespräch eben nicht beendet, also dürfte das noch alles in einer Spur sein, dein erneuter Anruf. Und wenn alles gut geht und du nächste Woche Strom hast, dann werden wir nächste Woche irgendwann eine Folge aufnehmen. Das ist seit langer Zeit eine Sendung gewesen, wo wir technische Probleme gehabt haben. Das lag nicht an StudioLink, das lag nicht an unserer IT, das lag einfach am Stromnetz, ja. Und vor der Sendung, was halt nicht in der Aufnahme war, haben wir noch über Prepper gesprochen. Ja. Man sollte den Teufel nicht an die Wand malen. Gut. Das nächste Mal steckst du ein paar Kilowattstunden Strom in die Kühltruhe und frierst die ein. Kann man immer gebrauchen. Ne? Gut. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.